Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 5 von Black FM, unserem Podcast, das aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Mein Name ist Michael Pelitz und das sind meine Gesprächspartner der heutigen Sendung. Ich freue mich sehr, Friedrich Sandner in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Er ist Geschäftsführer der Anton Bar GmbH, Aufsichtsrat der Styria Media Group AG und Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Verwaltungssparkasse. Er hat sich selber einmal als ewiger Optimist bezeichnet und wir werden heute versuchen herauszufinden, ob diese positive Denkeinstellung zumindest im Bereich Fußball Risse bekommen hat. Ein herzliches Willkommen, Herr Sandner.
Grüß Gott.
Und das bewährte Team von Black FM, das ich ab sofort strukturell betrachtet unter dem Namen Black FM neu verstanden wissen will. Jürgen Pucher, Fußballblogger, Systemkritiker, 12 Meter Verwandler auf Lola1.at und bei Black FM verantwortlich für den Bereich Sport, also die Black FM Nachwuchsakademien, die Black FM Amateure und den Betreuerstab. Hallo Jürgen.
Hallo.
Frank Wonisch, Taktikpoet, Systemanalytiker, bei Black FM verantwortlich für den Bereich Wirtschaft, inklusive Marketing, Kommunikation, Administration und Finanzen. Das ist ganz besonders praktisch für den Herrn Bucher und für mich, vor allem in Bezug zu den noch offenen Tontechnikerrechnungen. Hallo Frank.
Ja, willkommen im neuen Jahr.
Das Thema, am 18.01. steht die ordentliche Generalversammlung des SK Sturm in der Raiffeisen Landesbank Raber bevor. Und man muss abwarten, ob dieser 18.01. ein mit Überraschungen übersäter oder doch eher gemächlicher Abend in Schwarz-Weiß werden wird. Wir widmen uns heute dieser Generalversammlung, werden eine Bilanz aus den vergangenen 4 Jahren der Ära Christian Jauch ziehen, beschäftigen uns mit dem Status quo und wollen auch eine Prognose hinsichtlich des Weiterverbleibs des SK Sturm ziehen. Zur Retrospektive, 4 Jahre ist sie nun alt, die Ära Christian Jauch als Präsident des SK Sturm. Und ich frage jetzt gleich mal heraus, Herr Sandner, was war gut an den letzten 4 Jahren?
Wenn man diese Beurteilung auf die Vorhaben bezieht, die es bei der letzten Generalversammlung gegeben hat, dann waren das ja im Wesentlichen 2 große Themen, das eine groß, das andere ein bisschen weniger groß. Das große Thema war die Professionalisierung der Strukturen mit der Auslagerung des Spielbetriebs und des Profibetriebs in eine Kapitalgesellschaft. Es sind schlussendlich 2 Betriebe daraus geworden, die Wirtschaftsbetriebe GmbH und die Sportbetriebe GmbH. Also das ist an und für sich gelungen. Einhergehend mit dieser strukturellen Änderung gab es auch den Wunsch, dass die Hauptarbeit von hauptamtlich angestellten Menschen gemacht wird und zwischen Präsidium und den Geschäftsführern der Kapitalgesellschaften ein Aufsichtsrat installiert wird, der je zur Hälfte aus externen Fachleuten und Vorstandsmitgliedern besteht. Das wurde auch gemacht, hat dann allerdings durch einige Abgänge, sagen wir mal so, ein paar Risse bekommen. Heute, wenn man die Struktur ansieht, sind wir eigentlich auf einem Mittelweg. Das heißt, es gibt die 2 Kapitalgesellschaften. Strukturell von der Entscheidungshierarchie sind wir aber eher wieder bei der klassischen Vereinssituation mit einem Präsidium und den Geschäftsführern. Das zweite Thema, das damals bei der Hauptversammlung auch Thema war, oder Generalversammlung auch Thema war, war das Stadion. Ja, ein kleineres Thema, und das hat ja durchaus in der Diskussion eine wechselvolle Geschichte in den letzten 4 Jahren gehabt.
Jürgen?
Ja, ich würde da anknüpfen, dass man sagen kann, dass die Etablierung einer Struktur weg vom Mäzenatentum gelungen ist. Natürlich hat man im Vergleich zu Ära Kartnik oder dem, was davor war, einiges geschafft und etabliert, was natürlich eine Verbesserung ist. Die sportliche Geschichte ist die, dass man Dinge versucht, die nicht wirklich funktionieren, aber zumindest sie am Papier versucht, aber nicht wirklich umsetzt. Was ein positiver sportlicher Punkt ist, dass man es geschafft hat, eine Akademie zu etablieren. Was man nicht geschafft hat, aber da kommen wir später noch dazu, ist, dass man sie irgendwo wiederfindet. Man sagt, man möchte eine Karriereplattform sein, ob man sie wirklich ist, wird sie dann in der Diskussion weisen. Ich bin, wie keine Überraschung sein dürfte, nicht dieser Meinung. Positiv ist noch, dass man versucht hat, diese Stadiongeschichte anzugehen, dass man versucht, da infrastrukturell zumindest aus der Vereinsperspektive aufzuholen, dass man versucht, da nicht zu weit zurückzufallen mit der Infrastruktur, die man hat, dass man da nicht durch hausgemachte Probleme daran momentan noch sehr scheitert, ist ein anderes Thema.
Frank.
Ja, also viel kann man nicht mehr hinzufügen. Mir ist bei beiden Wortmeldungen aufgefallen, dass der Begriff versucht ein paar Mal aufgetaucht ist. Das ist das, worauf ich auch nochmal abzielen möchte. Das ist das, was ich auch gut finde. Man versucht ja sehr viele Dinge anders zu tun. Vielleicht kann man in einer nächsten Periode auch dazu kommen, dass man mehr Dinge auch dann schafft und nicht nur versucht, weil es bleibt bei sehr vielen Dingen halt ein bisschen im Versuchen stecken, was ein bisschen schade ist. Aber grundsätzlich versucht man es. Man versucht, sich sportlich anders zu geben. Man versucht, strukturell anders aufzutreten. Das funktioniert jetzt noch nicht immer ganz, aber man hat das Gefühl, es wird ein Weg eingeschlagen. Ob er ganz so konsequent beschritten wird, das weiß ich jetzt nicht, aber das diskutieren wir, glaube ich, später.
Ich bin bei fast allen Entscheidungen einer Mehrheit gegenübergestanden, die anderer Meinung war. Ich gehe im Wohlwollen, mache lediglich den Weg frei, damit die Gespaltenheit in den Gremien nicht mehr gegeben ist. Mit diesen Worten haben Sie im April 2013 Ihren Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender des SK Sturm erklärt. Ein Posten, der im Übrigen nicht mehr nachbesetzt wurde. Kam diese Alleinstellung daher, dass Sie Kontinuität einforderten und der Vorstand dann doch eher, wie es auch früher war, eher emotional entschied? Also Stichwort zum Beispiel Entlassung Peter Hyballer.
Ja, da sind wir bei einem Thema, das doch schon einige Zeit zurückliegt. Es war sicherlich so, dass durch zwei Führungsgremien, also auf der einen Seite der Vorstand, auf der anderen Seite der Aufsichtsrat, mit unterschiedlichen Spitzen, unterschiedlich besetzten Spitzenpositionen, eine Meinungsvielfalt da war, die auf der einen Seite auch produktiv und gut sein kann. Aber im Wesentlichen war der Grund damals so, wie ich es damals auch gesagt habe, mir ist einfach zu viel kurzfristig passiert damals. Auch personell war das ja durchaus belastend. Ich erinnere an Paul Glodowatz, an Christopher Huben, Ayhan Dumani, Peter Hyballer. Und es hat damals, das ist auch kein Geheimnis, zwei Meinungen gegeben. Meine Meinung war, mit Peter Hyballer die Saison, diese letzten 7 Spiele fertig zu spielen. Der gesamte Rest des Aufsichtsrats und Vorstandes und der Geschäftsführung war anderer Meinung. Und deshalb habe ich damals den Weg auch freigemacht. Ich sehe das heute ganz emotionslos, das war so. Ja. Was dann gekommen ist, weiß ohnehin jeder.
Okay, Sie haben auch einmal gesagt, die Struktur war für Sturm Graz zu komplex und überdimensional.
Ja, das kann man vielleicht sogar ein bisschen detaillierter sagen. Wir sprechen in Graz und vor allem wir Sturmfans ja immer davon, dass wir zu den großen 4 in Österreich gehören. Und ich glaube, dass das ein Irrtum ist. Es gibt in dieser 10er Bundesliga im Wesentlichen 4 Klassen. Ja, die erste Klasse ist Salzburg, die strukturell mit einem Riesensponsor und mit quasi einem Eigentümer und einem Budget, das weit über allen anderen liegt, eine Klasse für sich ist, dann sind Rapid und Austria. Beide sind doppelt so groß wie Sturm. Also es wäre vermessen zu glauben, dass Sturm mit diesen dreien jedes Jahr von Natur aus mitspielen kann. Also es wäre die zweite Klasse, dann ist Sturm. Es wäre die dritte Klasse, da sind in der Nähe vielleicht noch Ried, finanziell und von der Kontinuität her. Und dann haben wir die vierte Klasse, die sich auch immer wieder damit beschäftigen muss, mit diesem berühmten Lift-Thema, zweite Liga, erste Liga. Ja. Und davon ausgehend ist vermutlich auch der Anspruch in Graz ein wenig zu hoch gegriffen mit dieser Meinung, man gehöre zu den großen 4.
Das waren jetzt 2 große Themen, auf die man, glaube ich, gesondert eingehen muss. Zuerst zu dieser personellen Geschichte mit Hyballer, die ja wahrscheinlich das prototypische Beispiel dafür ist, wie zumindest in den ersten paar Monaten und Jahren der Ära Jauch mit Personalsituationen umgegangen wurde. Was meiner Meinung nach eines der größten Probleme ist, warum es so lange gedauert hat, sich zu finden und irgendwie diese Geschichte zu etablieren. Man hat einfach mehr oder weniger ohne großes System, ohne große Strategie mit Personal hantiert, unter Anführungszeichen. Es war die Geschichte mit dem Huben, es war die Geschichte mit dem Gludowatz, die erwähnt wurde. Es war eben die Geschichte mit Hyballer, die in Folge zur Folge hatte, dass Markus Schopp sein Bundesliga-Trainerdebüt quasi mehr oder weniger verkacken musste, weil er gar keine andere Möglichkeit hatte. Das sind lauter so Dinge, die auf so Ad-Hoc-Reaktionen basiert haben, die das ganze Ding sehr schwierig gemacht haben. Das ganze zweite Thema mit Sturm als vierte Kraft, das haben wir schon öfter besprochen, das müssen wir, glaube ich, gesondert besprechen. Diese ganze Personalsituation und diese Fluktuation, die man am Anfang hatte, ist das Thema, das ich zuerst jetzt da auf dem Tisch haben möchte oder das ich jetzt weiter besprechen möchte. Das ist auch insofern schwierig, weil da kam es in Folge auch dazu, dass diese Geschichte mit Gerald Goldbrich etabliert wurde und diese General Manager Geschichte etabliert wurde, die eben zur Folge hatte, dass die Struktur nicht so umgesetzt wurde, wie es vorgehabt war. Es gab ein Vier-Augen-Prinzip in dem Papier 2012, das genau dadurch dann nie wirklich umgesetzt wurde. Weil man hatte dann diesen General Manager, der über den anderen steht, und ab dem Zeitpunkt war dieses Thema nicht mehr so, wie es vorgehabt war.
Aber da möchte ich jetzt einhaken bei dem, was der Herr Sandner gesagt hat. Kann es sein, dass dieses System mit diesem das Vier-Augen-Prinzip, dass das vielleicht für einen Verein für Sturm Graz schon fast ein bisschen zu groß ist? Also ich hielte es für total richtig. Nur ich glaube, dass die Lösung Gerhard Goldbrich daraus entstanden ist, dass man die vier Augen nicht gefunden hat, die einander kontrollieren sollten oder gemeinsam entscheiden sollten. Und wenn man sie gefunden hätte, wollte man sie vielleicht nicht bezahlen, weil solche Menschen kosten halt wirklich Geld. Und wenn ich halt als Verein plötzlich voll berufstätige Geschäftsführungspositionen bezahlen muss, ist das ein paradigmatischer Wechsel für mich einmal in meiner Gehaltspolitik, weil auf einmal kostet so ein Geschäftsführer wahrscheinlich gleich viel oder noch mehr wie ein mittelguter Fußballer, und das ist ja ganz was Neues, das hat es vorher vielleicht auch nicht gegeben. Vielleicht ein kultureller Schock für Veranstaltungen wie Sturm Graz, weiß ich nicht, könnte es so sein?
Nein, der kulturelle Schock, das glaube ich nicht, dass das Thema war. Das Thema war sicher dieses Vier-Augen-Prinzip, das meiner Meinung nach eine richtige Idee ist, weil es geht ja darum, ich habe im Fußball ja klassisch zwei Dinge. Der eine gibt das Geld aus, indem er Spieler verpflichtet, und der andere muss schauen, dass er es reinbringt, indem er Sponsoren findet und schaut, dass er die Kostenstruktur in etwa im Griff hat. Klassisch wäre das der hereinbringen soll, der wirtschaftliche Geschäftsführer, und der ausgibt, der sportliche Geschäftsführer. Und wir haben ganz bewusst damals gesagt, nein, wir wollen ein Vier-Augen-Prinzip, dass die beiden immer gemeinsam verantworten müssen. Also dass der wirtschaftliche Geschäftsführer auch sagen muss, ich stimme dieser Verpflichtung zu, wir können uns das leisten. Und der Sportliche auch mittendrin im wirtschaftlichen Geschehen ist und ihm klar ist, welche Möglichkeiten finanzieller Natur hat der Verein, und er sich in seiner Handlung auch, in seinen Handlungen auch entsprechend verhält. Diese Struktur meiner Meinung nach war richtig. Die war richtig. Und man hat das dann am Anfang mit Huben und Kludowatz meiner Meinung nach gar nicht so schlecht besetzt gehabt. Leider ist der Paul Kludowatz krank geworden. Das war ein Krankheitsthema, sonst gar nichts. Und der Christopher Huben hat dann, wie wir alle wissen, mehr Arbeit gehabt, als ihm lieb war. Ich selber auch, der Christian Jauch auch. Und in der Nachbesetzung dieses sportlichen Geschäftsführers, also des Nachfolgers von Paul Kludowatz, ist dann ja etwas passiert, was in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist. Wir haben ja lange gesucht, haben wirklich gut gesucht, sehr profund Anforderungsprofil gehabt. Wir hatten Kandidaten aus Deutschland da, aus Österreich da, und waren zum Schluss mit einem österreichischen Kandidaten eigentlich handelseins. Wir waren handelseins, und es war klar, dass der neue sportliche Geschäftsführer werden soll. Und der hat dann am Tag, wo es verkündet werden sollte, oder knapp vorher, wenn meine Erinnerung mich da nicht täuscht, abgesagt. Er hat gesagt, er will doch nicht nach Graz. Und dann ist man plötzlich dagestanden, der hat gesagt, jetzt ist der Druck von außen schon so groß und wir finden diesen sportlichen Geschäftsführer nicht. Ich weiß, dass ich damals dann auf Urlaub gegangen bin. Es muss irgendwie im Sommer oder so gewesen sein, nach meiner Erinnerung. Und mehr oder minder das auch dem Präsidium und den anderen Aufsichtsräten übergeben habe, sage ich, bin jetzt einmal weg. Und jetzt, wie ich zurückgekommen bin, hatte man dann diese Lösung mit dem General Manager und dem sportlichen dem sportlichen Leiter Ayhan Toumani und der wirtschaftlichen Leiterin Daniela Tscherk. Ja. Und da war strukturell natürlich dann ein Thema da, weil wenn ich einen General Manager habe, ich meine, abgesehen davon, dass ich ja in einer GmbH nicht sagen kann, ein Geschäftsführer bestimmt über den anderen, das geht ja nicht gut, habe ich in dem Fall aus einem Vier-Augen-Prinzip ein Sechs-Augen-Prinzip gehabt. gemacht gehabt und das hat die Struktur dann natürlich etwas komplizierter gemacht. Dann hat man sich ja von Tumane getrennt und dann ist Golbrich und Daniela Czerk, heute Daniela Friedl, sind übrig geblieben und haben mehr oder minder dann dieses Vier-Augen-Prinzip versucht weiterzuleben. Der Begriff General Manager wird immer noch verwendet, meiner Meinung nach zu Unrecht. Ja, es gibt zwei Geschäftsführer, das ist die Daniela Friedl und der Gerhard Golbrich. Und wenn ich das mit den GmbHs ernst nehme, kann ich nicht dann General Manager quasi, ich meine, ich kann es natürlich machen, aber das Vier-Augen-Prinzip war damit eigentlich weg.
Ja, es ist immer die eine Sache, wie man wen nennt und was er für eine Funktion hat und was er für eine faktische Entscheidungskompetenz hat. Das ist dann ja lauter Dinge, die in der Praxis dann relevant sind. Aber eine Frage wollte ich stellen. Die Geschichte mit dem Gerhard Golbrich wurde erst danach erfunden, nachdem dieser besagte Kandidat abgesagt hat, der sportlicher Leiter werden hätte sollen.
Ja.
Dass diese Geschichte kam während ihres Urlaubs plötzlich daher und war etabliert, als sie wieder zurückgekommen sind.
Die Idee war etabliert. Es hatte dann noch eine Sitzung gegeben, wo über diese neue Struktur abgestimmt wurde. Und dann war diese neue Struktur da, ja.
Weil diese ganze Geschichte mit Tumani ist ja wieder sinnbildlich für was, was öfters mal passiert ist. Man hat sich zwar Anforderungsprofile gegeben, man hat versucht, gewisse Personen zu zeichnen, die man auf gewissen Positionen haben möchte. Tumani hat wahrscheinlich diese sportliche Leitungsposition nicht einmal annähernd erfüllt. Und auch wenn Kludowatz damals unserer Meinung nach eine gute Wahl war, das Anforderungsprofil, das man sich selbst gegeben hat, hat er genauso nicht erfüllt. In mehreren Bereichen wahrscheinlich.
Ja, ich kann mir im Rückblick auch klar sagen, schauen Sie sich einmal die Zusammensetzung des Präsidiums und des Aufsichtsrates an. Ja, da sind ja durchaus Leute, die in wirklich großen Unternehmen tätig sind, die in völlig anderen Strukturen gewohnt sind zu denken und zu handeln. Ja, und in diesen Strukturen war sicherlich sowohl Kludowatz als auch Tumani jetzt von den Strukturen her überfordert. Vom Wissen und vom fachlichen Wissen sicher nicht, ja, auch von den Strukturen her. Und da war vielleicht auch die Erwartungshaltung auch von meiner Seite viel zu hoch angesetzt. Ja, viel zu hoch angesetzt. Fachlich glaube ich, dass beide das gut machen hätten können.
Ist das auch der Grund, warum dieses Modernisierungskonzept gescheitert ist? Also diese, das, was Sie gerade angesprochen haben, dass diese Personen, die da halt drinnen gesessen sind, vielleicht diesen Modernisierungsstrukturen nicht unbedingt gewachsen waren oder die auch nicht wollten?
Also gescheitert würde ich nicht sagen. Man hat sein Bestes gegeben und das will ich hier auch ganz ausdrücklich sagen. Man darf nie übersehen, mit welch großem Einsatz, auch zeitlichem Einsatz, die handelnden Personen am Werke sind. Also das kann man sich von außen besehen gar nicht wirklich vorstellen. Ja. Natürlich wäre es einfacher gewesen, hätte man am Anfang beide Positionen so besetzen können, dass man gesagt hat, das funktioniert, das passt, das haut hin. Aus eigener Sicht kann ich sagen, ich war vielleicht auch ein wenig blauäugig, weil ich das Umfeld und dieses Netzwerk, das ja um diesen SK-Sturm herum auch noch existiert, ja völlig unterschätzt habe. Und an diesem Netzwerk sind eigentlich Tumani und Hyballa auch gescheitert, neben eigenen Unzulänglichkeiten, die beide auch hatten natürlich.
Frank?
Mhm. Ja, das ist, was ich vorher auch einbringen wollte, dass ihr, weil es ist der Begriff oder das Thema des Drucks von außen gefallen. Und das hat für mich immer zwei Dimensionen. Das heißt immer, der Druck auf Sturm Graz ist so groß und das kann man sich nicht vorstellen, wie groß der Druck auf Sturm Graz ist. Und auf der anderen Seite überlege ich mir dann immer, jetzt ist Sturm Graz, wie wir vorher gesagt haben, strukturell und so in einem Liga-Ranking nicht wirklich, also vielleicht die Nummer 4 der Liga, aber halt gerade einmal. Ne? Und medial und von der Öffentlichkeitsrelevanz her jetzt sicher nicht regional nicht relevanter als die Austria oder Rapid in Wien und vielleicht ein bisschen relevanter als Red Bull Salzburg in Salzburg, weil da ein anderer Salzburger Verein eigentlich eine größere geschichtliche Relevanz hätte. De facto ist es aber so, dass medial Sturm Graz oder der Süden von Österreich ja jetzt vielleicht nicht ganz so im Fokus steht wie der Wasserkopf in Wien und somit der Druck von außen aus meiner Sicht auf einen Wiener Verein ja immer deutlich größer sein müsste als auf einen Grazer Verein. Und da frage ich mich dann immer, wie stark ist das mit diesem Druck von außen und wie viel Druck erlegt man sich da als Funktionär nicht auch selbst auf sich? Weil ich hab ein Interview mit Christian Jauch gefunden, aus 2014 mit der kleinen Zeitung, und getitelt wird dieses Interview mit der Aussage von Christian Jauch: Meine Eitelkeit ist der Erfolg. Und jetzt frage ich mich dann immer, ob sich nicht Fußballfunktionäre selbst einen unglaublichen Druck machen und der Druck von außen dann sozusagen die zweite Hand der Rechtfertigung dafür ist, dass man dann schnell was entscheiden muss, weil man im Fußball immer schnellen Erfolg braucht. Da frage ich mich immer, wo der Druck größer ist, ob der von außen so groß ist oder ob man sich da nicht selber auch so einen großen Druck macht.
Also es ist hundertprozentig hausgemachter Druck, weil der SK Sturm hätte von, vor allem von seiner Medienlandschaft und von seiner Medienumgebung absolut die Möglichkeit, die Perspektive, die Direktive auszugeben, 3-4 Jahre lang was zu bauen, ohne daran an medialem Druck zugrunde zu gehen. Das ist nur ein Netzwerkdruck, das ist ein hausgemachter Druck und du hast angesprochen, das ist Eitelkeit. Er sagt selber, die Eitelkeit ist, seine Eitelkeit ist der Erfolg. Er hat einfach diese zwei Seelen in seiner Brust und ich habe oft genug mit ihm geredet. Er meint das, was er sagt. Er meint diese Dinge, die er da aufschreibt und die er als Konzept vorgibt. Er ist aber trotzdem ein Getriebener seiner selbst und dieses Erfolgs. Er möchte erfolgreich sein, er möchte dieser Präsident sein, der dem Verein den Erfolg bringt. Und genau an dieser Diskrepanz scheitert er immer wieder. Deswegen gibt's am Papier eine Karriereplattform, die nicht stattfindet. Deswegen gibt's gewisse Dinge, die ausgegeben wurden als Direktive, die dann nicht umgesetzt wurden. Das ist einfach dieses ständige Hin und Her, das diesen Verein begleitet, seit Christian Jauch Präsident ist.
Herr Sandner, würden Sie das unterschreiben?
Ich unterschreibe schwer was. einem Teil kann ich schon zustimmen. Ich glaube, der Druck ist auf der einen Seite von außen da, weil man einfach gewisse Entscheidungen meiner Meinung nach bislang nicht getroffen hat. Zum Beispiel für mich so ein Thema ist die Unterscheidung zwischen Mitgliedern und Fans. Ja? Im Verein, die Mitglieder können mitreden, weil das sind Vereinsmitglieder. Ja? Die Fans sind wie ein Opernbesucher. Also wenn ich in die Oper heute gehe und mir gefällt das nicht, was die singen, kann ich auch nicht im Anschluss in die Kabine oder in den Umkleideraum der Sopranistin gehen und die zur Rede stellen, was sie da heute gesungen hat. Kann vielleicht pfeifen und Buh schreien aber, und nicht klatschen aber und nicht mehr hingehen, wenn es mir nicht gefällt. Also da ist meiner Meinung nach die Trennlinie einmal zu wenig klar. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, es gibt innerhalb des Vereins, vor allem so in diesem Umfeld der ehemaligen Spieler von Sturm Graz, ein großes Netz, das ja sehr, sehr argwöhnisch schaut, wenn da irgendjemand von außen kommt. Von außen kommt eben nicht diesen berühmten Stallgeruch und die Sturmvergangenheit hat. Das ist auch ein Thema. Und der dritte Punkt, und den würde ich sofort unterschreiben, den habe ich völlig unterschätzt, wie ich begonnen habe. Aus meiner Sicht wäre es notwendig, herzugehen und zu sagen, ich baue Strukturen, und das hat der Christian Jauch auch sicher vorgehabt und auch wirklich mit aller seiner Energie in den 4 Jahren versucht umzusetzen. Ich baue Strukturen, die unabhängig davon funktionieren, ob die Kampfmannschaft im Moment erfolgreich ist oder nicht. Ja? Und das war vor diesen 4 Jahren, ist das Wohl und Wehe von Sturm davon abgehangen, ob die Kampfmannschaft erfolgreich ist. Und durch die Turbulenzen in der Anfangszeit oder in den ersten 2,5 Jahren dieser 4 Jahre ist das Umfeld so unruhig geworden, weil halt natürlich alle auf diesen Erfolg schielen und meiner Meinung nach zu wenig Unterbau da ist. Die Akademie ist meines Erachtens nach das beste Beispiel dafür. Zu wenig Unterbau da ist, der sagt, okay, das sind unsere Linien, das sind Strukturen, die verfolgen wir ganz konsequent und wir halten es auch aus, wenn die Kampfmannschaft jetzt einmal vielleicht nicht so erfolgreich ist. Ja, weiß schon. Und das ist nach außen hin den Fans und den Medien gegenüber natürlich schwierig und nicht ganz so einfach, weil jeder will Erfolg haben. Aber ich denke, wenn es gelingt, diese zwei Dinge voneinander zu trennen und zu sagen, ich habe ein langfristiges Arbeitsprojekt, das ich hochziehe und das wird auch so gemacht, dann wird der Erfolg über kurz oder lang auch in der Kampfmannschaft nachhaltiger kommen, als es jetzt vielleicht der Fall ist.
Sie haben schon den Übergang gebaut zu meiner nächsten Frage, da bin ich Ihnen sehr dankbar. Der Schnitt der bisherigen Heimspiele in der heurigen Saison liegt bei 8.751 Besuchern und Besucherinnen. Und das, obwohl es bei 5 Siegen und 5 Remis nur eine Niederlage gegeben hat. Zum Vergleich, in der Meistersaison lag der Publikumsschnitt bei 12.100, 2012 13 und der Hyballer und dann später Schopp waren es 10.600. Ich muss jetzt ein paar Statistiken einbringen, das machen wir sehr selten. Und Milanic kann man in 2013, 2014 auf 48 Punkte und 7.521 Fans im Schnitt. 2014-15, als Foda kam, waren es dann wieder 10.100. Zum letzten Heimspiel, am 12. Dezember gegen Grödig, kamen 5.187 Menschen ins Stadion. Am 6. Dezember des Vorjahres waren es gegen Ried, also gegen eigentlich attraktivitätsmäßig an ähnlichen Gegner, 8.700. Wenn man dieses fast dramatische Gefälle jetzt irgendwie analysiert und mitbekommt, dass es bei vielen Hardcore-Fans zu einer eigentlich kompletten Entfremdung mit dem Verein gekommen ist, kann man dann sagen, dass dem Sturm-Fan die Lust an Sturm Graz vergangen ist? Ich hau das jetzt einfach mal so in die Runde. Ich weiß nicht, wer zuerst antworten will.
Ich glaube nicht, dass dem Sturm-Fan grundsätzlich die Lust an Sturm Graz vergangen ist, nur am Status quo des SK Sturm die Lust vergangen ist. Es ist einfach bemerkbar, aber wirklich, wirklich intensiven Verfolgern und Kurvengehern, dass man einfach sich nicht mehr identifizieren kann mit dem, was passiert, dass zu viel gesprochen wurde, was nicht passiert ist, dass mittlerweile auch die Einbindung der Fans, die ja unter Goldbrich Lang einigermaßen funktioniert hat, weil das so ein quasi Geben- und Nehmen-Spiel war, das irgendwie von beiden Seiten akzeptiert wurde, auch nicht mehr funktioniert, deswegen rumort es jetzt auf der Tribüne. Und der zweite Punkt ist sicher, dass der Attraktivitätsgrad des foderschen Fußballs einfach unterirdisch ist. Es ist nicht schön anzuschauen, was der SK Sturm spielt. Man hat mit dieser Trainerbestellung einfach entschieden, wenn man es jetzt mit Hüballer vergleichen mag, vom Hüballer-Extrem ins andere Extrem zu gehen. Das Hüballer-Extrem war, mit Bomben und Granaten Offensivfußball zu zelebrieren, was auch nicht funktioniert hat. Mit Foda hat man einen Schritt gewagt, dass man wieder zurückgeht auf einen Status quo von vor ein paar Jahren, der einfach, vielleicht ist das nicht nur meine Meinung, nicht schön anzuschauen ist.
Ja, ich habe die Befürchtung, dass die Foda-Entscheidung ein kurzfristiger Richtungswechsel war und keine langfristige Strategieentscheidung. Das ist ein bisschen meine Angst, weil ich glaube, Franco Foda wurde in einer Phase geholt, wo dieses Rumoren im Netzwerk, das vorher angesprochen worden ist, wahrscheinlich auch schon wieder recht groß war, weil den Darko Milanic in Ehren, aber super war das auch nicht, was wir da gespielt haben. Und der Anspruch ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen ein Problem, weil man ist unter Milanic zwar jetzt in der Liga-Position nicht schlecht gestanden, aber man war wahrscheinlich mit den Ergebnissen völlig unzufrieden. Und dann ist halt sozusagen ein bisschen in der Feuerwehrrolle der Franco Foda wieder gekommen und hat mit den ersten Impulsen, die er gesetzt hat, ja dann sogar wieder erste Erfolge erzielt. Und dann springt halt, glaube ich, dieses lodernde Feuer rund um Sturm Graz auch ganz schnell an und dann brennt es in den Außenbezirken, positiv gesehen, und dann fahren wieder mehr Menschen zum Match und dann ist mehr Stimmung im Stadion und dann sieht das kurzfristig ganz toll aus. Langfristig, das haben wir damals aber eh schon diskutiert, glaube ich, dass die Entscheidung für den Franco Foda aus sportlicher Sicht auch verhältnismäßig schwierig war, weil was wir mittlerweile schon gehört haben, ist, dass im Unterbau, in den Akademiemannschaften grundsätzlich ein Spielverständnis und teilweise auch ein System auf den Rasen gestellt wird, nur die Kampfmannschaft spielt was anderes. Das ist dann verhältnismäßig schwierig, weil dieser Transfer von unten nach oben 1-1 nicht mehr funktionieren kann. Und ja, also ich glaube halt, dass es ein bisschen eine populistische Entscheidung war, den Franco Foda wieder zu holen, nach dem Motto, der Franco wird kommen und dann werden wir wieder stabil erfolgreich sein.
Ja, ist ja der publikumstechnisch dann auch wirklich eine Saison Auswirkungen gehabt, sehr positive auch. Also da haben sich ja wirklich sehr viele Leute sehr viel Positives erwartet. Es hat auch die Front gegeben gegen Foda und die Front für Foda, aber von den Publikumszahlen her hat das eigentlich schon dafür gesprochen
damals. Aber genau eine Saison.
Genau eine Saison, genau.
Also ich glaube, dass sowohl Hüballer als auch Milanic als auch Foda gute Trainer sind und man mit jedem der drei langfristig etwas Tolles aufbauen kann, bin ich absolut überzeugt davon. Aber wenn ich sage langfristig und aufbauen, dann muss ich auch konsequent sein. Ja? Und der Einwurf, der gekommen ist, welchen Fußball spielen die in den Akademien und welcher wird oben gespielt, das weiß ich aus der Zeit, wo ich selbst dabei war, weil ich habe das sehr, sehr gepusht. Gesagt auch, dass es auch Aufgabe des Cheftrainers ist, ja, und des Sportdirektors, diese Linie vorzugeben, sicherzustellen, dass die in allen Mannschaften nach unten durchgezogen wird. Es hat da ja von Paul Kludowatz auch ganz wirklich gute Ideen gegeben. Zum Beispiel das Thema, wir haben ja jahrelang eine Unterbesetzung an der linken Außendeckerposition gehabt. Mit Christian Klemmer, einem sehr guten Spieler, aber es war die Alternative 2 oder 3 nicht da. Und da gibt's ja Ideen im modernen Fußball, wo man wirklich auch im Nachwuchsbereich schon hergeht und sagt, ich brauche in 2 Jahren für diese Position einen Spieler mit diesem Anforderungsprofil. Und ich suche mir den in der Mannschaft, in der Jugend- oder Junioren- oder Amateurmannschaft am besten geeigneten Spieler aus. Der muss nicht diese Position spielen und entwickelt den dorthin. Also alle diese Themen. Und ich glaube, dass da zu wenig passiert ist und zu wenig passiert. Ja? Dass die Akademie heute zwar zu 51% noch Sturm Graz gehört, das ist dem Christian Jauch zu verdanken und dem Ernst Wustinger, die da hart verhandelt haben. Schlussendlich das Thema, dass man den Fußballverband mit hereinholen musste, war ein finanzielles, Landesförderung, die nicht bereit waren, einen Club zu finanzieren, sondern zu sagen, okay, wenn, dann kommt es dem Fußballverband zugute. Ich glaube, da hat Sturm gut verhandelt, auch gut gearbeitet. Aber wenn ich mir jetzt die Akademie anschaue, und ich sage das jetzt ganz plakativ und grob, derzeit stehen im Kader von Sturm Graz, wenn man es flapsig sagt, 2,5 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die man jetzt noch als Nachwuchs bezeichnen kann. Ja? Das ist der Andi Gruber, das ist der Schützenau, der Dormann, das ist der Rosenberger und der Lovric. Ja? Dann muss man sich eigentlich fragen, wozu habe ich alle Nachwuchsmannschaften und wozu habe ich eine Akademie? Brauche ich die überhaupt? Ja? Muss ich mir diesen ganzen Stab leisten, wenn da nicht mehr Output rauskommt? Und ich glaube, dort müsste man strukturell und langfristig besser hinschauen.
Aber Sie haben es genau gesagt, es geht um Linie vorgeben. Es ging um eine Linie, die ein Sportdirektor mit seinen Chefs vorgibt, nach dem Kriterium man sich einen Trainer sucht. Das ist beim Foda sicher nicht passiert. Also da bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Das war eine personelle Entscheidung für Franco Foda, ohne über dieses andere Thema auch nur nachzudenken. Und dieses Linievorgeben findet genau deshalb nicht statt, weil es einen Sportdirektor gibt in Person von Gerhard Goldbrich, der wahrscheinlich 30%, das ist eine Hausnummer, um es zu symbolisieren, seiner Zeit mit sportlichen Agenten verbringt. Die restliche Zeit macht er irgendwas anderes. Und ob dieser Verein ohne eine sportliche Linie, nach der man einen Trainer aussucht, der zum Spielsystem der Akademie und des Nachwuchses und der Philosophie, wie man so schön sagt, des Vereins passt, solange das nicht passiert, wird diese ganze Geschichte auch mit der Karriereplattform, die genau darauf hinzielt, was Sie gerade gesagt haben, was aber nicht passiert, so nie umgesetzt werden.
Hätten Sie Peter Hüball als Trainer gerne behalten?
Also ich hätte ihn einmal in jedem Fall bis zum Saisonende behalten. Ich habe es auch für unsinnig damals gehalten, den Franco Foda wenige Spiele vor Auslaufen seines Vertrags abzulösen. Weil ich immer der Meinung bin, dass es weniger Energie braucht, ein Problem zu lösen, als das Problem einfach zu kappen und neu anzufangen. Der Neue hat immer nur den Vorteil, dass man seine Schwächen noch nicht kennt, ne? Die er natürlich auch hat. Und in jedem dieser Fälle, meiner Meinung nach, wäre es besser gewesen, weiterzumachen, ja, langfristig weiterzumachen. Peter Hüballa ist sicher ein Fußballfachmann, ja, der, weil Bayer Leverkusen wird sie nicht den Peter Hüballa als U19-Trainer holen, wenn er keine Ahnung vom Fußball hat. Er war persönlich natürlich schwierig. Der hätte in einem Umfeld, wo es eine sehr starke und klare und gerade Struktur gibt, durchaus funktionieren können. Ja, hätte er funktionieren können. In der turbulenten Zeit mit den vielen Wechseln, mit Kludowatz und ähnlichem mehr, war das natürlich für alle Beteiligten schwierig.
Jürgen, du hast einmal gesagt, der Peter Hüballa war ein fachlich ausgezeichneter Trainer, aber ein Irrer. Und es war richtig, ihn ziehen zu lassen, oder? Kann ich mich da richtig erinnern?
Das ist jetzt sehr verkürzt und das Irrer war möglicherweise ein sehr emotionaler Ausbruch. Aber er war menschlich schwierig, das stimmt. Und das haben alle, die ihn jemals kennengelernt haben, wahrscheinlich festgestellt. Dass der, was vom Fußball versteht, wurde gerade erwähnt, das steht außer Zweifel. Aber wenn jemand sich selbst ständig ins Out schießt durch gewisse Ausbrüche und Dinge, die er einfach emotional und sozial nicht drauf hat, ist es am Ende des Tages gescheiter, ihn ziehen zu lassen. Ja, zu dem stehe ich noch heute.
Ja, natürlich. Ich meine, es hat damals ohnehin keine andere Lösung mehr gegeben. Wie Tumani dann weg war, war allein, hat sich einer Phalanx von Sturm-Insidern gegenüber gesehen. Also die Frage war ja nicht, ihn langfristig für immer zu behalten, sondern die Frage war, die Saison fertig zu spielen mit ihm, ja oder nein. Das war das Thema damals.
Dem hätte ich auch zugestimmt. Man hätte das fertig spielen sollen und nicht den Markus Schopp auf diesen Schleudersitz setzen sollen. Das ist auch richtig.
Das haben wir aber auch schon mal besprochen. Da hätte auch die Personalie Markus Schopp so stark sein können und sagen können, okay, mit dieser Struktur, mit dieser Mannschaft, mit der Stimmung in der Mannschaft ruiniere ich mir jetzt nicht meinen ersten Auftritt in der Bundesliga. Das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil das war ein bisschen kurzsichtig, für diese 7 Spiele da aufzutreten und zu glauben, den Karren kann man noch mal umdrehen.
Aber wenn du von der sogenannten sportlichen Führung in Aussicht gestellt bekommst, du machst es dann eh weiter nächste Saison, wurscht, wie das ausgeht, dann macht man es halt vielleicht dann doch.
Also nicht. Gut, also ich muss jetzt an kleinen Thema, die Sendung wird unglaublich lang. Also ich hoffe, alle Hörer und Hörerinnen haben viel Zeit. Wir wissen jetzt alle eigentlich um diese frostige Stimmung zwischen Verein und den Fanclubs, die derzeit ist. Also so eine Stimmung war, glaube ich, überhaupt noch nie der Fall. Also ich kann mich nicht erinnern. Wir kennen alle auch diesen offenen Brief der Fanclubs vom vergangenen Jahr, in dem wichtige Personalentscheidungen als Missgriff bezeichnet wurden. Es ist vom planlosen Aktionismus die Rede bei Personalbesetzungen. Es wurde kritisiert, dass öffentlich wirksam agiert wird, um dann doch Schnellschüsse abzufeuern. Professionelle Strukturen werden nach und nach abgebaut. Messendorf ist zur One-Man-Show verkommen. Aber auch jetzt in Artikeln und Kommentaren abseits der, sage ich jetzt mal, sogenannten Kuschelmedien, wird die Farce bezüglich Vereinsstruktur, Disbalance, Potenzial des Vereins, Output kritisiert. Herr Sandner, wenn Sie das hören und lesen, verstehen Sie da die Standpunkte zum Beispiel der Fanclubs oder die Standpunkte der Online-Medien?
Jetzt muss man auch wieder sagen, also die Fans haben natürlich das Recht, ihren Standpunkt darzulegen und zu sagen, das hätten wir gerne und wenn uns der Fußball nicht gefällt, gehen wir da nicht mehr hin. Ich glaube nicht, dass es auf Dauer Sinn machen würde, alle diese Gruppen in die Entscheidungsfindungen, sagen wir es einmal vorsichtig, mit einzubeziehen. Das ist Aufgabe der von den Vereinsmitgliedern gewählten Funktionäre und Verantwortlichen. Die müssen das machen. Im Fußball, das habe ich in den letzten 4 Jahren auch gelernt, habe ich eigentlich nicht für möglich gehalten, geht das sehr, sehr schnell, dann gewinnt man wieder 3 Spiele. Ich sage es jetzt überspitzt, wenn man einmal gewinnt, werden wir Meister, wenn man einmal verliert, steigen wir ab. Das ist hochemotional. Ich glaube, die wesentlichste Aufgabe der Struktur ist es ja herzugehen, zu sagen, wir funktionieren nicht wie Fans. Also wenn wir verlieren, sind wir zu Tode betrübt, gehen nach Hause und sind völlig fertig. Sondern so wie es Ivica Osim meiner Meinung nach immer am allerbesten gesagt und gezeigt hat. Er hatte ein langfristiges Ziel und ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo er nach einer Niederlage gesagt hat, das war ein Schritt vorwärts. Also der hatte ein langes Ziel gesehen. Der hat gesagt, auf dem Weg zu diesem Ziel war das ein richtiger und guter Schritt. Und ich kann mich an Siege erinnern, wo die Fans gejubelt haben. Der hat gesagt, das war ein furchtbares Spiel und katastrophal. Und ich bin völlig unzufrieden und hat mit den Spielern geschimpft, weil er immer dieses langfristige sportliche Ziel im Auge hatte, ne? Und ich glaube, da wird man die Fans halt schwer dazu gewinnen können. Ist meine Einschätzung. Vielleicht unterschätze ich die Fans da im Schnitt auch. Aber das muss man auch kommunizieren und dann muss man halt auch hin und wieder Kopf runter und durch. Ja, wird nicht anders gehen.
Also ich bin da nicht dieser Meinung. Ich glaube sehr wohl, dass man das Fans eines Vereins, vor allem eines Vereins wie Sturm Graz, sehr wohl verklickern kann, dass man jetzt ein paar Jahre braucht und dass das jetzt und wenn das von oben nach unten durchgehend konsequent kommuniziert wird, wie auch damals nach dem Wiederaufbau, nach dem Fasskonkurs, wo man gesagt hat, das dauert jetzt ein bisschen, aber wir versuchen da was. Gezwungenermaßen damals, aber trotzdem. Und ich glaube auch, dass das jetzt möglich wäre, wenn man den Status quo von der Spitze bis nach unten so kommuniziert, dass man sagt, wir brauchen jetzt was, Hausnummer 3 Jahre, um etwas aufzubauen und das wirklich konsequent durchzieht. Ich glaube, die Fans würden mitgehen.
Ich erinnere nur daran, vielleicht der Aufbau. Ja, der Aufbau ist ungleich leichter als der Umbau. Nach dem Konkurs konnte man aus dem Nichts aufbauen. Da waren die Leute zufrieden, dass es den Verein überhaupt noch gegeben hat, dass er noch oben spielt. Die Erfolge waren nicht so schlecht. Man hat sich identifiziert. Dann war man Meister. Und aus dieser Situation des Meisterseins und der nicht gerade berauschenden nächsten Saison, Stichwort Hartberg Cup aus, hat man dann mit einem Umbau begonnen. Und Umbau ist viel, viel schwieriger, weil da muss ich ja auch sehr radikal Dinge entfernen, die da sind. Im Aufbau kann ich neu besetzen. Ich glaube, dass der Vergleich insofern schwierig ist. Also ich glaube, dass Christian Jauch mit dem Umbau eine sehr, sehr schwierige Aufgabe übernommen hat. Ja? Die Fans, ich glaube da nicht so sehr an die Geduld der Fans. Ich erinnere daran, dass Sturm unter Peter Hyballer in der Herbstsaison im letzten Spiel noch um die Winterkrone gespielt hat. Da hat man dann zu 10 in Wien gegen die Austria verloren. Eigentlich unsinnig. Es war knapp vor der Weihnachtsfeier. Kann ich mich heute noch erinnern. Der Johnny Focher hat ein Tor bekommen, das nicht ganz so super war, war dann völlig fertig. Und im Frühjahr hat es dann halt einen Durchhänger gegeben, wie es das oft so gibt. Aber man ist eigentlich nicht so schlecht dagestanden. Man hat ein paar Spiele unglücklich nicht gewonnen. Ich glaube, das Spiel selbst war nicht so schlecht. Er hat den Hyballa hat die Balance zwischen Offensiv und Defensiv immer stärker gefunden, hatte aber natürlich einen gespaltenen Kader mit zwei Gruppierungen. Und damals hat man gesagt, ja, der muss jetzt gehen, weil es kommen ja keine Fans mehr ins Stadion. Heute wären wir vielleicht froh, wenn so viele kommen würden, wie damals da waren. Und das ist, damals haben die Fans auch gesagt, wir sind unzufrieden und das passt nicht. Das ist schwer zu sagen. Das wird bei 5.000 so sein, bei 10, bei 15. Ich glaube nicht, dass die Fans lange durchhalten, wenn man nicht erfolgreich ist.
Man hat ja bei Hyballa gesagt, dass die Spieler dann weinend aus den Bussen ausgestiegen sind. Das ist auch so eine Geschichte, die da immer so gelaufen ist im Hintergrund.
Also das glaube ich nicht. Ich meine, er konnte sehr emotional sein. Er war natürlich er ist der Sohn eines holländischen Seemanns oder eines deutschen Seemanns, Pastors und einer Rezeptionistin aus einem Seemannshotel. Er war ein sehr emotionaler Typ, ja? Sehr emotional, geradeaus, wie wir Steirer ja nicht so gewohnt sind. Ne? Und eine seiner Methoden war natürlich, die Spieler zu verunsichern, um sie herauszulocken. Ich habe mit ihm im vorletzten Spiel, kann ich mich noch gut erinnern, in der Vorbereitung gesprochen einmal und habe gesagt, gib weniger Druck, dann haben die Spieler die Verantwortung selber wahrzunehmen. Wenn du so stark Druck machst, können die sich zurücklehnen und sagen, ich tue nur genau das, was der Trainer sagt. Und er war für solche Inputs ja durchaus anfällig. Ich glaube nicht, dass die Spieler geweint haben. Also das würde mich jetzt sehr wundern.
Okay.
Ja, ich habe vorher kurz aufgezeigt, wie es geheißen hat, sportlichen, nicht so großen sportlichen Erfolg kann man den Fans nicht zutrauen. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, das hat ein ursächliches Problem darin, was Sie vorher angesprochen haben. Wenn ich mich als Verein nicht klar positioniere, wer ich bin und dazu nicht stehe und das nicht auch sage und kommuniziere, dann lasse ich diesen interpretatorischen Freiraum immer offen. Und dann hat die Kurve ihre Interpretation von, was Sturm Graz sportlich sein muss, und die Lenkseite ihre Interpretation. Und das ist, glaube ich, schlecht, wenn ich mich als Verein hinstelle und ganz klar sage, das, was Sie vorher gesagt haben, wir sind, also rein strukturell sind wir in der Liga nicht der Erste, nicht der Zweite, nicht der Dritte. Macht ja nichts. Es gibt mannigfaltig Beispiele in europäischen Ligen, wo Vereine das ganz, ganz, ganz toll tun. Ich nehme jetzt nur zum Beispiel, ich meine, jetzt schwimmen wir uns gerade auf der Erfolgswelle, jahrelang nicht. Ich nehme jetzt nur West Ham United her. Die sind für mich also ein Paradebeispiel davon, Forever Blowing Bubbles. Die singen sogar als Vereinshymne am Anfang, dass sie große Träume träumen und die zerplatzen dann wie Seifenblasen. Also die zelebrieren diese Tatsache, dass sie immer ganz nach oben denken und es geht sich dann doch nicht ganz aus, von innen heraus. Und das ist ein Selbstverständnis dieses Vereins und auch seiner Anhänger. Und wenn man einmal da im Aptenpark in diesem Stadion war und das miterlebt hat, das gibt's dann bald nicht mehr, dann merkt man schon, dass die das aus ganzem Herzen auch so meinen. Wir sind ein Kleiner, wir sind hier die Hammers, wir sind die Stahlarbeiter und immer wieder werden wir die Großen ärgern. Das wird uns immer wieder gelingen, nicht dauerhaft, macht aber nichts, weil das ist unsere Identität. Und ich glaube, da gehen Fans sehr wohl mit. Das bedarf aber einer konsequenten Umsetzung dieser Positionierung und nicht dieses dauerhaften nach oben Tippens. Eigentlich wären wir gern, so wie wir es in unserer Pseudo-Hymne immer singen, dass Graz die Fußballhauptstadt ist. Ich meine, mit sowas muss man dann einfach auch aufräumen. Das war zu Zeiten so, wo unser Präsident dicke Zigarren geraucht hat auf Plakaten. Die Zeiten sind vorbei. Da waren wir der budgetäre Liga-Grösus. Das sind wir jetzt nicht mehr. Wir sind das, was wir sind. Und dazu kann man sehr wohl stehen. Und ich glaube, dass das sympathisch wäre. Und dann kann man auch mal weniger sportlichen Erfolg haben. Und es kommen trotzdem 10.000 Leute in das Stadion.
Aber eben diese rechten Nivellierung nach der Ära Kartnik, Champions League und so weiter ist eben nie ganz konsequent durchgezogen worden. Man hat es versucht mit der Struktur, man hat es versucht mit allem, was wir heute besprochen haben, aber trotzdem steht meine Eitelkeit ist der Erfolg, genau dieser Satz steht dem im Weg. Genau deswegen passiert es nicht und deswegen schafft man diesen notwendigen Rückschritt nicht, um genau das tun zu können, was der Frank gerade gesagt hat.
Darf ich vielleicht etwas sehr Persönliches da einwerfen? Ich habe mir angewöhnt zu sagen, das ist die Ära Osim und nicht die Ära Kartnik, weil der sportliche Erfolg ist durch den Ivica Osim gekommen und der Kartnik hat das Glück gehabt, dass es den Ivica Osim gegeben hat. Er hat viel richtig gemacht, aber ich glaube, der Osim ist der bessere Proponent für diese Zeit.
Sehr einverstanden.
Ja.
bin ich auch einverstanden, aber die Spieler wären trotzdem nicht gekommen ohne dem Geld, das damals irgendwie auf die Füße gestellt worden ist und das uns dann am Kopf gefallen ist sozusagen.
Aber es tut der Seele wohl, dass die OSM Ära zu
nehmen. Die wären auch nicht gekommen, wenn wir herumgedümpelt wären auf Platz 6 in der österreichischen Liga, da wären viele Spieler, also ein Juran wäre sicher nicht nach Graz gekommen, wenn Sturm nicht Champions League gespielt hätte und dort durchaus Aufsehen erregt hat. Da hätte man Geld hergeben können, so viel man will. Ne?
Genau. Jürgen, du hast das eh schon angesprochen, also Christian Jauch meinte im Interview zuletzt, Sturm Graz wäre Karriereplattform, kein Ausbildungsverein. Franco Foda sagt, er sieht Sturm weiterhin als Ausbildungsverein. Man redet oft von Perspektivenspielern, muss aber dann, wie Sie vorher gesagt haben, beobachten, dass eigentlich kaum Spieler Perspektive haben in diesem Verein, vor allem Spieler, die aus dem Verein rauskommen. Ich möchte es jetzt einmal verstehen lernen, persönlich, weil ich check's anscheinend nicht. Was ist Sturm und was will Sturm?
Schauen Sie mich an und meinen, ich habe eine Antwort dazu. Ich kann eine Interpretation dazu abgeben. Ne? Mhm. Man hat ja sehr wohl, und das muss man Sturm auch zugutehalten, auf alle Fälle, meiner Meinung nach, richtigerweise, in den vergangenen Jahren auch immer wieder Spieler geholt mit Potenzial, die typischerweise irgendwo in der U21-Nationalmannschaft tätig waren. Da gibt's ja durchaus Kontakte und Links und das hat man gut genutzt. Und da sind mit Spendelhofer oder Biesinger und so oder Zuricin sind ja wirklich auch gute Leute gekommen, die sich weiterentwickeln konnten bei uns. Und es sind jetzt in der Interpretation natürlich, heute sagt man, okay, Karriereplattform heißt ja nicht, dass das nur die eigenen Spieler sind. Die können ja auch von woanders kommen, kriegen bei uns eine Karriereplattform und können sich bei uns entwickeln. Ich habe mir die Zahlen ein bisschen angesehen, habe auch ein bisschen Statistik gemacht die letzten Tage. Wenn man im Schnitt die letzten 4 Jahre das Durchschnittsalter der Zugänge und Abgänge pro Saison ansieht, dann kommt man so irgendwie auf einen Schnitt, der sagt, die Zugänge sind im Schnitt über die 4 Jahre so 2 Jahre unter den Abgängen. Ja? Jetzt können wir sagen, ja, die Mannschaft wird laufend verjüngt. Man könnte aber auch sagen, okay, klassischerweise bleibt ein Spieler 2 Jahre. Das heißt, ich tue ja nichts anderes, als ich hole einen her, haben 2 Jahre. Wenn er 2 Jahre älter ist, geht er weg und ich mache dasselbe Spiel wieder. Ne? Es hat einige Spieler gegeben und das kann sich die sportliche Führung und auch der Verein natürlich auf die Fahnen heften, wo das gut gelungen ist. Ich sage Marco Djuricin, ja, ist gut gelungen. Ich glaube auch Biesinger hat sich interessant entwickelt. Spendelhofer ist ein interessanter Spieler. Das, was halt schade ist und wo vielleicht auch ein bisschen der Punkt liegt, warum die Identifikation mit der Mannschaft ein wenig leidet, ist, dass aus dem eigenen Nachwuchs zu wenig kommt. Ja. Dass da zu wenig kommt, das würde ich mir wirklich wünschen, dass die eigenen Spieler mehr Möglichkeiten haben. Also wenn der beste Junge, ich meine, der Andi Gruber wird jetzt vielleicht Nummer 10, 14, 15 irgendwo im Kader sein und der nächste ist dann 19, 20. Welche Motivation haben die Amateure, hat die U18 etc. zu sagen, jetzt hauen wir uns ordentlich rein, weil ich habe eine Möglichkeit, mich nach oben zu entwickeln. Ja? Es gibt einige Spieler, um die es mir wirklich leid tut. Ne? Stefan Stangl habe ich selbst erlebt. Also der ist bei mir im Büro gesessen, weiß ich heute noch, weil da war der Kluderwarz nicht mehr da. Dann habe ich mich um diese Dinge gekümmert. Und der hat gesagt, er traut sich das einfach nicht zu. Er ist zu schwach für Sturm. Ja? Also er selbst, war nicht so, dass wir gesagt haben, den wollen wir hergeben. Er wollte weg. Er hat gesagt, ich schaffe das bei Sturm nicht. Ne? Wenn man das heute ansieht, da hat sich was entwickelt. Ne? Marc-André Schmerböck ist ein Spieler, um den es mir unendlich leid tut. Ich glaube, dass der gutes Potenzial gehabt hätte. Ja? Und diese Unterscheidung, Karriereplattform für Spieler, die von außen geholt werden und für intern, da ist vielleicht das Thema.
Also, weil wir die Frage gestellt haben an User, sie sollen uns doch Fragen schicken, das passt vielleicht gerade dazu. Ein User hat gefragt, wie würden Sie mit der aktuellen Trainerfrage, die man ja nicht stellen darf, umgehen?
Für mich gibt's keine Trainerfrage. So wie ich gesagt habe, ich glaube, man hätte mit Hyballa, man hätte mit Milanic und man kann mit Franco Foda was Tolles entwickeln. Das sind alle drei wirkliche Fachleute, gute Trainer, sehr verschieden natürlich in ihrem Stil. Aber ich meine, jetzt muss ich den Rückgriff in ein Unternehmen machen. Ja, ich habe Führungskräfte und nicht jede Führungskraft ist in jedem Eck der Aufgabe die beste. Jeder hat seine Stärken und Schwächen und es ist dann ja die Aufgabe herzugehen, zu sagen, wie nutze ich die Stärken, dieser Führungskraft am besten und wie kann ich halt die Schwächen so kompensieren, dass sie nicht zum Tragen kommen. Und ich glaube, dass es keine Trainerfrage geben sollte, sondern man sollte wirklich langfristig gemeinsam was entwickeln.
Aber auf die Gefahr, dass es redundant wird, das funktioniert eben nur dann, wenn es eine sportliche Linie gibt, wo ich den Trainer hole, der dazu passt. Ein Trainer, Franco Foda, passt niemals zu einem Ausdruck Karriereplattform. Das funktioniert in sich nicht. Vor allem jemand, der in diesem Verein schon erfolgreich war, der als Heilsbringer, Messias, was auch immer zurückgeholt wird, der soll dann plötzlich die Leute aus dem eigenen Nachwuchs holen und möglicherweise einen Durchhänger akzeptieren, um diesen Erfolg langfristig aufzubauen. Mhm. Diese ganzen Räder greifen, wie Sie sagen, ineinander. Der Franco Foda kann ein erfolgreicher Trainer sein, er hat es auch bewiesen. Aber in der Konstellation ist er der absolut falscheste Trainer, den es überhaupt nur gibt. Siehe die ganzen Leute, die aus dem Nachwuchs nicht nach oben geholt werden. Siehe nur Sandri Lobic.
Also ich, weil das jetzt einen taktischen Aspekt hat, muss ich was dazu sagen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Franco Foda seine Zeit, wo er junge Spieler entwickelt hat, die hat er, glaube ich, hinter sich. Ich glaube, er hat für sich selbst eine Art von Spielsystematik etabliert, in der er spielen möchte. Da fühlt er sich auch wohl. Ich glaube, er ist kein wahnsinnig offensiv denkender Fußballer gewesen und er hat sich auch nicht zu einem wahnsinnig offensiv denkenden Trainer entwickelt. Das ist meine feste Interpretation. Und das lässt er halt auch ein bisschen spielen und dafür braucht er eine gewisse Art von Spielermaterial. Und wenn ich mir das Einkaufsverhalten des Vereins in den letzten beiden Jahren anschaue, habe ich halt extrem das Gefühl, dass Spielermaterial gekauft wurde. Ich meine, wir haben das Mittelfeld analysiert und wir haben uns das ein bisschen angeschaut, dass Spielermaterial gekauft wurde, das für eine Spielinterpretation Franco Foda, wie er gerne spielen will, jetzt nicht super optimal ist. Sagen wir es einmal so vorsichtig formuliert. Und jetzt hat Franco Foda halt einen Kader, der, glaube ich, nicht der optimale ist für das, was er gerne spielen möchte. Und auf der anderen Seite sind Perspektivenspieler geholt worden. Wir haben auch nicht on air einmal gesagt, es wurden österreichische, mittelbekannte österreichische junge Spieler gekauft, die bei drei nicht am Baum oben waren. Also da wurden welche gekauft, die halt gut performt haben, aber vielleicht auf einer Position, die es im System, wie es Sturm spielt, gar nicht gibt. Und dann ist super, wenn ich den Spieler habe, dann muss ich ihn auf eine andere Position stellen, da spielt er dann vielleicht schlechter. Wenn ich ihn als Perspektivenspieler oder Aktie gekauft habe, werde ich ihn aber nicht gewinnbringend verkaufen, weil der performt schlechter, als er könnte. Und dieses Rad, haben wir halt alle ein bisschen das Gefühl, das dreht sich halt so ein bisschen. Es ist Spielermaterial geholt worden und taktisch gibt es keine Linie von unten nach oben oder zumindest keine ganz durchgezogene. Und das ist halt ein sich dauernd selbst befeuerndes System, wo es halt dann immer wieder Ecken anfängt. Und das ist halt so der Eindruck, den das, glaube ich, auch für die Fans im Stadion noch draußen hat. Und ich weiß nicht, ob dieses... Also
Kopfschütteln.
Ja, und zusätzlich soll das immer so schnell als möglich erfolgreich sein, wollte ich hinzufügen.
Ja,
was
das
nicht geht.
Wird halt nicht gehen. Also, diese Einschätzung teile ich nicht. Der Franco Foda hat in der Aufbauzeit, also nicht in der Umbauzeit jetzt, sondern in der Aufbauzeit, sehr wohl mit jungen Leuten gearbeitet und die auch gut entwickelt. Ich glaube, dass das eher an einem ganz anderen Mechanismus liegt. Jeder intelligente Trainer in einem Verein, wie die typischen österreichischen Vereine sind, tut gut daran herzugehen und zu sagen, mir ist die langfristige Entwicklung des Vereins völlig egal. Ja, mir ist das wurscht. Ich muss schauen, dass ich erfolgreich bin. Weil wenn es mir in 2 Jahren, und wir kennen die Halbwertszeit eines Trainers, wenn es mir raushauen, dann wird keiner fragen, was habe ich dort wie gemacht und warum war das so, sondern wird jeder schauen, war ich erfolgreich, ja oder nein. Ja? Und wenn ich von einem Trainer erwarte, dass er Karriereplattform macht, dass er langfristig aufbaut, dass er die Jungen aufbaut, mit den Jungen spielt, dann muss ich um ihn einen Schutzwall bauen, der ganz klar sagt, das ist mein Commitment, dass du das machen darfst. Und wenn der Erfolg weniger ist, als wir alle hoffen, stehe ich trotzdem zu dir. Und ich stehe hinter dir und du darfst diesen Weg, den wir gemeinsam bei Handschlag ausgemacht haben oder bei Vertrag, weitergehen. Das ist aber nicht die Realität. Man muss ja nur in der österreichischen Bundesliga schauen, was passiert denn. 5 Spiele verloren, zack, bis draußen. Da wäre jeder Trainer dumm, herzugehen, zu sagen, ja, ich helfe dem Verein sparen, ich schrei nicht alle Augenblicke, ich brauche da noch einen und da noch einen und da noch einen. Und als Abschluss dazu, das ist ja auch der Punkt, wo die Funktionäre am anfälligsten sind. Na, wenn der Trainer sagt, ich brauche jetzt noch den einen Spieler, weil sonst, ja, dann wird der gekauft, weil jeder natürlich den Erfolg will oder wird geholt. Ja. Und ich glaube, dass das miteinander zusammenhängt. Also wenn ich das von einem Trainer haben will, und Franco Foda würde das sicher machen und auch gut machen, dann muss ich aber das Umfeld auch so bauen, dass der weiß, ich darf das. Und auch wenn es nicht gleich erfolgreich ist, ich mache das.
Zwei Hände zeigen auf.
Aber haben wir nicht alle das Gefühl, dass wenn überhaupt einer dann Franco Foda in Graz das Commitment genießt, das zu tun? Also ich glaube, kein anderer Trainer, der auf der Welt momentan lebt, hat so viel Vorschusslorbeeren und so viel Verständnis wie Franco Foda.
Und so einen, viel mediales Bauchkraulen.
Einen Aufbauweg zu gehen. Nur irgendwie hat ja, wie Sie haben es vorher zitiert, kaum ein junger Spieler Licht in der Kampfmannschaft. Also da, wo ist jetzt der Aufbauweg? Oder sehen nur ich nicht?
Und eine Ergänzung. Wie soll man das Rad jemals durchbrechen, wenn nicht einmal ein Verein mutig genug ist, genau das zu machen? Diesen Schutzwall um den Trainer zu bauen?
Ja, aber die Einschätzung teile ich nicht, weil ich darf jetzt daran erinnern, Franco Foda hat nach dem Konkurs T-Shirts und Würstel verkauft und hat mit dem Verein, ist er wirklich durch dick und dünn gegangen. Mhm. Und dann hat er in Hartberg ein Cup-Match verloren und man hat gesagt, jetzt hauen wir ihn raus. Mhm. Ja, 5 Spiele, bevor sein Vertrag abgelaufen ist, nach einer zweistelligen Zahl von Jahren, die er bei Sturm war. Also woher sollte der dieses Vertrauen haben, dass es ihm nicht nach 3 Niederlagen wieder gleich geht? Also das glaube ich nicht, dass der ein Setup hat, wo er sagt, ich bin in Graz sakrosankt und mir passiert nichts. Der hat das selbst erlebt, was ihm passieren kann, und zweimal sogar schon.
Es ist ihm nach sehr vielen Jahren damals passiert, und ich bin der festen Überzeugung, dass der am sichersten im Sattel sitzende Trainer Österreichs Franco Foda ist, weil man sich erstens den finanziellen Aufwand nicht leisten möchte, ihn rauszuschmeißen, zweitens er die Medien nicht im eisernen Griff, aber im liebevollen Haltegriff hat. Das heißt, man tut ihm einfach nichts, egal was er aufführt. Und ich glaube, dass man gerade mit diesem Trainer erstens diesen Mut haben könnte oder auch den Mut haben könnte, einen anderen Trainer zu nehmen, der sich profilieren muss, der noch keinen Erfolg hatte. Mhm. Wenn man den richtig aussuchen würde, würde das genauso funktionieren können.
Also eins, ja, stimme ich zu. Zwei, würde ich jetzt einmal behaupten, er ist ein Medienprofi, absolut. Also da hat er absolute Stärken. Und ja, nachdem ich in der Styria ja auch verbandelt bin, Sie können mir glauben, ich habe keinen Einfluss auf die Blattlinie, weil da gibt es ein Redaktionsstatut, Gott sei Dank, und da nimmt niemand Einfluss, aber als Leser der kleinen Zeitung, Sportteil, würde ich mir etwas mehr Objektivität und etwas mehr professionelle Meinung von einigen Redakteuren, es gibt ja wohl die anderen auch, wünschen, wenn ich das so sagen darf.
Frank, hast du nichts mehr dazu zu sagen?
Nein, da habe ich nichts mehr. Das ist alles wunderschön.
Klar. Sind Sie einverstanden, oder?
Total. Also das würde ich unterschreiben. Kreis.
Wir müssen zum Ausblick kommen und zur Generalversammlung, weil wir sind schon, glaube ich, das wird die Rekordsendung der Länge nach. Herr Sandner, in meiner Recherche für die heutige Sendung bin ich auf einen Kommentar von Ihnen aus dem Jahr 2012 gestoßen. Die Frage war, wo sehen Sie Sturm in einem Jahr? Ihre Antwort, sportliche Erfolge auf einer gesunden, langfristigen wirtschaftlichen Basis. Seit kurzem schreiben wir das Jahr 2016, die Generalversammlung steht bevor. Herr Sandner, wo sehen Sie Sturm in einem Jahr?
Tue ich mir heute mit der Antwort viel, viel schwerer, weil damals war ich der Meinung, dass ich als Mithandelnder durchaus ausreichend Einfluss nehmen kann und mitarbeiten kann, was ich auch konnte in der Zeit, wo ich dabei war und das mitbestimmen kann. Das ist von außen relativ schwer zu beurteilen. Also das, was ich mit Sorge sehe, ist die gesunde wirtschaftliche Basis, glaube ich, wird schwierig. Es wird zunehmend schwieriger, Sponsoren zu finden. Die Wiener Vereine, Salzburg, dieser Gap zwischen Sturm und diesen Vereinen wird immer größer. Aber unsere Ansprüche werden nicht weniger. Und wenn man sich die Bilanzen ansieht und die Zahlen ansieht, dann sind wir angewiesen auf Transfererlöse. Wir sind wirklich auf Transfererlöse angewiesen. Und wir hatten ja mit einigen Spielern, also Djuricin, Peric, durchaus Glück. Auch ein bisschen was von Kainz, wobei das sicher vielleicht, wenn man längerfristig gesehen hätte, wesentlich mehr möglich gewesen wäre. Aber wenn man jetzt die Transfererlöse in der Gewinn- und Verlustrechnung rausrechnet und sich dann das Ergebnis anschaut, dann weiß man, welche schwere Aufgabe die Funktionäre haben, und man muss ihnen eigentlich vom Präsidenten abwärts jeden Tag dankbar sein, dass sie sich das antun. Das ist nicht ganz so einfach.
Herrschaften, wo seht ihr Sturm in einem Jahr?
Ja, also mangels tieferem Einblick würde ich mal vermuten, und so wie die Liga sich auch gebärdet, sportlich dort, wo Sturm jetzt steht, so ist in der Liga nicht so ganz schwer oben zu sein, weil wenn 10 Vereine sind und du ziehst in der Mitte irgendwie so eine Linie durch und strukturell kein großes Wunder irgendwo passiert, dann bist der Sturm Graz tendenziell gerne mal in der oberen Hälfte und so inkonsistent wie alle Vereine spielen, bist dann auch punktemäßig nicht so weit weg von der Spitze. Also da kannst ein oben Mitspielen immer rein interpretieren und das wird wohl auch 2016 so der Fall sein. Und die wirtschaftliche Entwicklung, das kann ich jetzt sicher nicht so profund beurteilen, würde ich aber vermuten, dass das so ist, weil Sponsoren zu lukrieren wird, das wissen wir seit Jahren, immer schwieriger. Das hat natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen mit der Gesamtattraktivität des Produktes Liga-Fußball in Österreich zu tun. Da könnte man wahrscheinlich an sehr vielen Schrauben drehen, würde das Produkt ein bisschen besser werden, wäre es vielleicht auch ein bisschen einfacher, da wieder mit Sponsoring oder Partnerschaften ein bisschen weiterzukommen. Und was wir das letzte Mal schon angesprochen haben, das, was ich mit Sorge sehe, ist, hatte der Herr Sand nachgesagt, ist halt der Gap zur Ligaspitze aus wirtschaftlicher Sicht. Jetzt nicht nur, weil die sich mit Sponsoren leichter tun, sondern weil uns halt die beiden Wiener Vereine infrastrukturell um die Ohren fahren. Und das wird halt aus Cashflow-Dimension irgendwann ein großes Problem für Sturm Graz werden.
Dass da den Vorrednern wenig hinzuzufügen gibt, möchte ich gern sagen, was ich mir wünsche. Unabhängig, und das ist ein sehr einfacher Wunsch, unabhängig davon, was bei der Generalversammlung jetzt entschieden wird, welches Team antreten wird und was dieses Team in ein Konzept schreibt, ich würde mir wünschen, dass dieses Team an dieses Konzept ein bisschen mehr glaubt und ein bisschen mehr davon umsetzt als vom letzten.
Wird es zu einem Paukenschlag kommen bei der Generalversammlung?
Ich sag ganz offen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ein Sturmpräsident muss viel Zeit investieren, muss leidensfähig sein. Also das ist ja nicht immer nur angenehm. Und so groß wird die Menge derer, die sich da nach vorne drängen und sagen, ich mag es nicht sein, glaube ich nicht. Und es ist ja auch durchaus einiges gut gelungen.
Ich glaube, auch aus Eitelkeitsgründen wird es keinen geben.
Ich weiß nicht, ob das Eitelkeitsgründe hat. Ich glaube, da geht schon ein bisschen um die Leidensfähigkeit, diese Rolle zu spielen, weil das ist sicherlich das halbe Jahr gar nicht lustig und das die andere Hälfte auch nur zum Teil lustig. Und
Leidensfähigkeit bewirkt, dass man die Hoffnung auf den Eitelkeitserfolg nicht verliert.
Aha, okay, verstehe. Ist das ein Zitat oder?
Hat erfunden.
Aha, okay. Und der Ausblick ist, wie soll man sagen, also sportlich schwierig, wirtschaftlich wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Jetzt ist natürlich die Frage, wer will sich das antun, wenn nicht jemand ein tolles Netzwerk und ein dazu passendes Konzept mit einer gewissen Langfristigkeit und einem medialen Backup in der Hinterhand hat. Und jetzt ist die Struktur in der Steiermark und jetzt, sagen wir, im Süden Österreichs jetzt nicht so gestrickt, dass solche Menschen plötzlich aus dem Nichts auftauchen und da stehen mit einer Struktur, mit der sie so einen Verein quasi als Präsident übernehmen könnten, unter Anführungszeichen, so wie ein Friendly Takeover. Ich glaube, die Menschen gibt es schlicht und ergreifend nicht. Und somit hätte man wahrscheinlich, wären die schon aus der Deckung gekommen, sollte es sie geben. Und ich glaube nicht, dass da viel passieren wird. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass mangels Alternative es einen Wahlvorschlag gibt und der wird dann wohl gewählt werden. Spannend könnte werden, wie die verhältnismäßig viel gewordenen Stimmen der Kurve agieren bei dieser Abstimmung, weil die könnten natürlich auch gegen ganz viel sein, wenn sie wollen.
Ich habe noch eine User-Frage. Können Sie sich vorstellen, unter der Führung von Christian Jauch zum Verein in welcher Funktion auch immer zurückzukehren?
Ich arbeite gern, habe mit Christian Jauch gerne zusammengearbeitet und bin heute regelmäßig mit ihm in Kontakt. Wir sind befreundet. Das hat überhaupt nichts mit ihm zu tun, sondern Sie haben ja am Anfang erwähnt, dass ich neben meiner Tätigkeit bei Anton Paar ja auch noch einiges andere habe. Und mein Zeitbudget erlaubt es einfach überhaupt nicht, mich dort zu engagieren. Aber ich bin Hauptsponsor oder die Anton Paar GmbH ist Hauptsponsor der Damenmannschaft. Das ist ein interessantes Statement für uns und das werden wir weiterhin gerne machen.
Jürgen, Gegenliste Sandner?
Ja, wäre jedenfalls interessant, aber offensichtlich keine Chance.
Na, Gegenliste, wenn ich mich einbringen würde, würde ich das mit Christian Jauch gemeinsam machen und keine Gegenliste.
Alles klar.
Ich bin immer dafür, für etwas zu sein und nicht gegen etwas zu sein.
Alles klar. Ich glaube, wir schließen mit der Frage ab. Sturm wird heuer.
die Saison zu Ende spielen.
Mhm. Das ist sehr nobel.
Sechster werden.
Okay.
Im Frühjahr einen ganz kurzen sportlichen Run hinlegen und somit ganz knapp das ausgegebene sportliche Ziel erreichen und nach Saisonende zufrieden sein.
Sehr gut. Jetzt kommen wir noch zum Umschaltspiel, unserem allseits beliebten Spiel zum Ende jeder Sendung. Das haben wir Ihnen gar nicht erklärt. Sie kriegen eine Entweder-Oder-Frage und Sie müssen kurz in einem Satz diese Frage beantworten, warum Sie das eine oder das andere gewählt haben. Da fangen wir gleich mit Jürgen an, um das vorzuzeigen. Nordkurve oder Friedhofstribüne?
Naja, Nordkurve, weil immer noch Sturmfan. Auch wenn auch regelmäßiger Besucher der Friedhofstribüne.
Frank, Meisterschaftsniederlage oder Cup aus?
Meisterschaftsniederlage, Cup aus brennt mehr, weil der Cup ist der kürzeste Weg ins internationale Geschäft.
Herr Sandner, Hyballa oder Milanic?
Foda.
Warum?
Ja, weil Milanic kann ich schwer beurteilen, da war ich zu wenig dabei. Hyballa wird in Graz nicht funktionieren und ich glaube, dass mit Foda ein guter Trainer da ist.
Kritisches Posting oder zutiefst empfundenes Lob, Jürgen?
Ob der Reibungsenergie kritisches Posting?
Stadionbier oder Stadionspritzer, Frank?
Stadionbier, Stadionspritzer ist schlicht und ergreifend unsaufbar.
Gesicherte Defensive oder kontrollierte Offensive?
Kontrollierte Offensive.
Warum?
Das heißt Fußballspiel und der Zweck ist, Tore zu schießen. Und ich freue mich über ein geschossenes Tor mehr als über ein verhindertes.
So, letzte Runde. Glatteisgefahr oder Aquaplaning, Jürgen?
Glatteisgefahr erzeugt die lustigeren Stürze.
Okay. Peanuts oder Simpsons, Frank?
Peanuts. Ganz klar, Simpsons ist völlig überbewertet, aber das sage ich irgendwie in jedem Umschaltspiel.
Jedes Mal.
Ja. Platzwart oder Zeugwart?
Sandner. Ich glaube, notwendiger wäre der Platzwart.
Aus welchem Grund?
Naja, wenn man das Liebenauer Stadion ansieht, da wird keine professionelle Arbeit, was den Rasen angeht, gemacht. Das ist eigentlich zum Genieren.
Okay, Frank, du hast was gefunden, glaube ich, auf der Homepage zuletzt, oder?
Ich habe nur gesehen, dass Sturm Graz einen Greenkeeper-Service auf seiner Website jetzt propagiert und anbietet. Und wenn man Fragen zu Rasenconsulting hätte, könnte man sich an Sturm Graz wenden.
Ja, aber für den Rasen ist, glaube ich, nicht Sturm verantwortlich.
Es ist nur aber in diesem ganzen Kontext das komisch, weil wenn ich dieses Stadion Consulting hätte. Das Stadion
könnte eigentlich dann bei Sturm nachfragen.
Mhm, ja.
Das wäre interessant. Mhm. Zum Ende einen herzlichen Dank an die Aufnahmeleitung, Redaktion und Technik im Personalunion, und zwar den unausgeschlafenen Martin Meyer, seines Zeichens Aufsichtsrat, Vorsitzender von Black FM, der leider auch immer wieder und chancenlos gegen die verrosteten und starren Strukturen von Black FM ankämpfen muss. Danke an meine Gesprächspartner, danke an alle, die zugehört haben. Wir möchten euch noch ganz herzlich einladen, lasst uns eure Meinung zu den angesprochenen Themen wissen, postet eure Kommentare auf blackfm.at, auf unserer Facebook-Seite, erzählt allen, dass es uns gibt und macht auch Themenvorschläge, was wir in nächster Zeit diskutieren könnten. Wir wünschen euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald bei Black FM. Black FM.